Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Ausseegarage in Auwedischwil mit dem neuen Land Rover Defender. Ausseegarage, Ihre Jaguar- und Land Rover-Partner am Zürichsee.
Das ist der Doppelpunkt. Heute das Gespräch mit dem Andreas Vollemeider. Der erfolgreichste Schweizer Musiker von allen Zeiten mit 15 Millionen Tonträgern hat jetzt seinen ersten Roman veröffentlicht. Und darum unterhält sich mit ihm in dieser Stunde der Roger Schawinski.
I was so excited just to get to know you, to know you. I was just a little bit shy, God willing I was ready to try to show you, to show you. Felt a little funny but it was really no joke. I wanted to prove my love in every word that I. But the action speaks louder. The action speaks louder than the words. The action louder than the words. I loved you just the way you were. Somehow I had to find the nerve to tell you. Oh, baby, just to tell you. So I did what a man must do. I walked right over to you and I was asking, babe, let's go dancing. I felt a little guilty, but hey, committed no crime. I wanted to love you, love you and love you for a long, long time. But the action speaks louder. You know the action speaks louder than the. Much louder. You know the action speaks louder than the words. Oh, I can't wait until I'm home.
Wir haben vor vielen Jahren schon mal einen Doppelpunkt gemacht, Andi, und in der Zwischenzeit ist doch einiges passiert. Einfach, um mal das Wichtigste zu sagen, du hast deinen ersten Roman geschrieben, der heisst Spiegel der Venus. 15 Jahre hast du dran geschrieben. Darüber werden wir natürlich reden. Und eben, du bist der erfolgreichste Schweizer Musiker von allen Zeiten. Und jetzt zum Anfang eine Frage, mit der du dich, glaube ich, überhaupt noch nie in deinem Leben beschäftigt hast. Andreas Vollemeider, wer bist du?
Da bin ich jetzt wirklich, da bin ich jetzt völlig überrascht.
Gell?
Direkt, ja, jetzt weiss ich
gar nicht. Wow, das ist mein System, nein. Ich kann dich überrumpeln.
Ja, du,
also
das
ist ja die Frage, die dich umtreibt, oder? Ist ja ganz klar. Ja. Und jetzt warte ich auf eine ganz spannende Antwort.
Also, ich schaue es so an, dass es die Frage eigentlich in dem Sinn nicht gibt, mich losgelöst vom Ganzen. Also ich, wenn ich mich selber anschaue, muss ich immer auch das Ganze anschauen. Und wenn ich das Ganze anschaue, muss ich mich im Verhältnis zum Ganzen anschauen, damit ich wirklich kann sagen, wer ich bin.
Und was gibt Titel, das für ein Resultat?
Ja, der Musiktitel, den wir jetzt gerade gespielt haben, der spricht eigentlich, es klingt wie eine Binsenweisheit, wenn man sagt, das Verhalten, das, was man macht, die Aktion ist wichtiger als das Wort. Und ich bin schon eigentlich ein Mensch, der sich probiert, eine Haltung, oder mein ganzes Leben lang habe probiert, eine Haltung zu entwickeln und die auch zu leben. Das ist eigentlich etwas, jetzt, was ich wirklich versuche. Ja.
Und jetzt bist du 67, man hat schon lange nichts mehr gehört von dir in Sachen Konzert. Fast 10 Jahre. Gehen wir aber zuerst einmal zurück. Du kommst aus einer Künstlerfamilie, Musik, Malerei, Tanz, Theater ist dort wichtig gewesen. Und dein Vater ein grosser Organist, unter anderem Grossmünster. Und du hast mal gesagt, du hättest mit ihm noch Kontakt machen über Musik und Humor, so für Kindersachen. Die Kinderwelt hätte sich nicht interessiert.
Ja, er war schon ganz voll leidenschaftlich in der Musik hinein. Und ich muss sagen, ich habe recht lange und ich Mühe gehabt mit dem, als ich als Kind war. Natürlich sowieso, weil ich hätte natürlich gerne mit ihm fischen oder Velofahren oder so. Einfach, was Kinder gerne mit den Vätern machen und was ich mit meinen Kindern gemacht habe. Aber es ist einfach, bei ihm ist es einfach nicht möglich gewesen. Und ich bin heute sehr dankbar eigentlich, dass er mich eigentlich mir gezeigt hat, wie die Leidenschaft eigentlich eben auch in die Tiefe kann gehen und man unglaublich viel Spannendes kann entdecken, wenn man in die Tiefe geht.
Und
insbesondere von der Musik. Von der Musik. Das ist einfach das, was er mir gezeigt hat, wie tief aber, dass es in der Musik geht.
Eben in der Musik, wenn Eltern sehr interessiert sind an Musik und wollen gerne musisch interessierte Kinder fördern, schickt sie in Klavier- oder Gegenunterricht. Aber du sagst ja, du sagst Autodidakt, das ist bei dir gar nicht passiert.
Ja, es hat eben den Vorteil, den ich hatte, ist, dass meine Eltern schon bereits relativ alt waren, als sie mich bekommen haben. Und irgendwie alle waren so beschäftigt mit sich selber, und hatte irgendwie gar keine Zeit gehabt, mir grosse Vorschriften zu machen oder irgendwie Erwartungen auf mich zu überstülpen, sondern sie haben mich eigentlich in Ruhe gelassen. Und das hat mir eben extrem viel gebracht. Ich habe dann eigentlich für alle Sachen können meinen eigenen Weg finden. Und das ist auch wieder etwas, das eben in die Tiefe führt. Wenn du nämlich nichts weisst über etwas, dann musst du fragen, du musst recherchieren, du musst schauen und ausprobieren. Und bei dem lernst du einfach unglaublich viel. Das ist eigentlich der Weg vom Autodidakt.
Ja, aber das ist ja, der Autodidakt ist ja dann ein bisschen der Laie, oder? Wo eben vielleicht nicht so genau den Grundregel von irgendetwas kennt. Aber das Gefühl ist bei dir nie gekommen?
Nein, gar nicht. Also ich muss jetzt wirklich sagen, dass wenn ich etwas muss wissen muss, dann werde ich das, finde ich das raus. Und wenn ich, und
das Buch dazu braucht es
aber... Entschuldigung, ja, da braucht es natürlich auch eine gewisse selbstkritische Grundhaltung, dass man eigentlich immer wieder hinterfragt, ja, bin ich jetzt da, wo bin ich, wo stehe ich jetzt da? Das gehört zu dem, was ich am Anfang gesagt habe eigentlich.
Der Held von deinem Buch im Spiegel der Venus heisst Armando Hector Ruiz und ist ein hochbegabtes Kind. Man lebt das erste Mal von 9 Jahren, wo Cello spielt und zwar in einer Art und Weise, dass die Leute gerührt werden, zu Tränen gerührt werden, erstarrt, sogar Kranke werden gesund, also fast schon Magie. Und du sagst, es ist nicht ganz autobiografisch, also das ist vielleicht nicht ganz so weit bei dir gegangen. Aber doch, das ist ja irgendetwas, das ein bisschen an dich erinnert, auch wenn man sich an deine Musik irgendwie hält, die du dann später gemacht hast.
Ja, also es ist natürlich jetzt ganz abgekürzt gesagt, ich führe natürlich ein bisschen dorthin im Buch, wo man versteht, warum er die Wirkung hat. Und die Wirkung ist insbesondere eben eigentlich entsteht durch eine Resonanz, die er kann auslösen in den Menschen, wo sie sich zurückerinnern an einen Zustand, wo sie eben nicht krank waren oder wo sie glücklich waren oder wo sie dem Leben positiv gegenüber gestanden sind. Und das Gefühl, das er vermittelt mit der Musik, und das kann man eben mit Musik, das ist ja das Verrückte, das Gefühl, das er vermittelt, das resoniert, das schwingt in den Menschen rein und weckt die Erinnerung, die vergessen gegangen ist. Wie ist es eigentlich, wenn ich gesund bin? Wie ist es eigentlich, wenn ich glücklich bin?
Hast denn du das erlebt? Hast du auch solche Resonanzen oder Reaktionen von deinen Zuhörerinnen und Zuhörern oder Besuchern von deinen Konzerten, wo so ganz tiefe Erlebnisse, Erweckungserlebnisse hatten während deinen Konzerten?
Also, ich meine, ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, dass es nicht so wirkt, wie wenn ich jetzt mir da würde besonders viel einbilden, weil es ist ja die Musik letztendlich, wo das auslöst. Aber wir haben natürlich Tausende von Rückmeldungen bekommen. Ich meine, das ist immerhin 40 Jahre, wo wir das jetzt machen, von der ganzen Welt, aus unglaublich vielen Situationen, wo Menschen eigentlich eine Krise, es ist eigentlich 90% der Leute, die zurückgeschrieben haben, haben aus Krisensituationen geschrieben, entweder individuell oder kollektiv, aus Kriegsgebieten, also wirklich aus schweren Krisen geschrieben, dass die Musik für sie irgendetwas, eben die Resonanz ausgelöst hat, wo sie eigentlich eben etwas fast Vergessenes wieder haben können, wieder sich erinnern. Ein ganz gutes Beispiel war aus dem Bosnienkrieg, wo der Franz Hohler und ich mal eine Radiosendung gemacht im Echo der Zeit, haben wir mal so eine Satellitenverbindung bekommen nach Bosnien, nach Sarajevo, und haben dort mit den Leuten, die im Theater, im Stadttheater, im Keller unten sich versteckt haben vor dem Krieg, mit der Familie und allem. Und wir haben dann eine Sendung gehabt, wo wir von Bern aus nach Sarajevo kommuniziert haben und gespielt haben, ein bisschen Musik, und wo sie dann das Gleiche gemacht haben von dort aus. Und das ist unglaublich gewesen. Einer von diesen Leuten hat gesagt, wenn sie die Musik hören, dann erinnern sie sich, dann verlieren sie nicht den Verstand und verlieren nicht die Hoffnung. Und es gäbe die zwei Sachen, wo sie jeden Tag machen, die Musik hören und Zähne putzen. Weil wenn man Zähne putzt, dann ist man noch zivilisiert. Gehört man also als zivilisierter Mensch. Die zwei Sachen, das ist unglaublich gewesen. Und das ist nur eines von ganz vielen Beispielen, wo Leute einfach irgendeine Erinnerung an eine harmonische Situation, an eine positive Situation, sie wieder gestärkt hat. In einer
Was braucht es denn für einen Künstler, dass so etwas kann auslösen kann? Kann das ein Ziel sein? Muss man da ein spezielles Vorgehen wählen? Oder ist das etwas, was einfach aus einem rauskommt und dann mit grossem Staunen nimmt man zur Kenntnis, dass man die wirklich tiefe Wirkung kann auslösen
kann? Also, es ist ja wie bei allen Sachen, wenn du älter wirst, wirst du immer bewusster. Oder am Anfang bin ich mir das auch nicht so bewusst gewesen. Ich habe das einfach gemacht, was ich gemacht habe. Es hat auch einem Bedürfnis von mir selber entsprochen. Ich habe die Harmonie auch gebraucht. Das ist einfach etwas, was zu meinem Wesen gehört, dass ich einfach das Anstreben und das brauche. Und dann habe ich immer mehr gemerkt, dass das anderen auch so geht. Und dass sie durch die Musik eben im Prinzip einen Blick in sich selber reinmachen. Es ist nicht die Musik, die das auslöst, sondern das, was die Menschen, die das hören, dann, was in ihnen selber passiert.
Hören wir doch ein bisschen gerade etwas, glaube ich, den ersten Teil. Ja, bitte, ja.
Ja, ja, ich kann noch etwas anhängen. Ich muss etwas sehen.
Unbedingt.
Ein Buch, eine CD, ein Bild, alles, was man ausdruckt, wird einmal ausgesendet. Die Musik, die ich mache, die wird ausgesendet, auf all diesen Wegen, auch digital, bla bla bla. Ich bin der Sender, aber der Empfänger, der das hört oder liest oder anschaut, das Bild, oder die Geschichte liest, der muss das Ganze wieder nochmal neu erfinden. Das wird nochmal geschaffen durch die Leser oder die Leserin, die ihre eigenen Erinnerungen, ihre eigenen Bilder, die Geschichte eigentlich nochmal neu schreibt. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Wir sind
genau, du nennst das die harmonisierende Resonanz. Jetzt haben wir mal schauen, also du hast zwei Stück ausgewählt, wo du zusammen mit der Ladysmith Black Basso hast gemacht. Wenn wir schauen, ob ein bisschen von dem auch da passieren kann, hören wir doch uns das an. Passage to Promise.
Ye Jabulam,
hallo Ye
Jabulam,
hallo
Ye Jabulam,
hallo Ye
Jabulam,
hallo
Ye Jabulam,
hallo Ye
Jabulam,
hallo
Ye Jabulam,
hallo Ye Jabulam.
Yeah.
Ich rede mit dem Andreas Vollenweider. Du spielst ja viele Instrumente. Du kannst dir Piano, Orgel, Gitarre, Blasinstrument. Und mit 17 hast du angefangen mit den Harfen. Hast du das ganz speziell gemacht. Elektroakustisch hast du da einen neuen Sound können bringen. Wie ist das abgelaufen? Wie bist du auf die Harfe gekommen, Andreas?
Ja, es ist eigentlich eher ein bisschen umgekehrt gewesen. Die Harfe ist ein bisschen zu mir gekommen. Ich habe plötzlich irgendwie eine gesehen und in meine Sammlung integriert. Und dann ist sie immer mehr zu einer Beziehung eigentlich geworden. Es ist wie eine Erweiterung von mir selber geworden.
Also und hast du gemerkt, das ist es genau, das ist so kongenial, das geht auch ich und die Harfe.
Mit der Zeit dann, ja. Nicht am Anfang. Am Anfang habe ich gedacht, ja, es tönt noch schön. Aber es ist eben eines von meinen vielen Instrumenten. Aber dann habe ich plötzlich den Groove entdeckt, also die Rhythmik und die Möglichkeiten, wo das Instrument bietet. Da ich das eben nicht auf dem akademischen Weg gelernt habe, habe ich gar nicht gewusst, wie man das richtig spielt. Und habe eine Technik entwickelt, wo ich Sachen machen konnte, die man normalerweise eben auf dem Instrument so nicht machen kann. Und aus dem hat sich
was hast du eigentlich als Kind wollen werden? Was hast du für Träume gehabt, wie du dich berufsmässig würdest entwickeln? Was ist dort im Vordergrund gestanden, Andi?
Also für die längste Zeit wollte ich Italiener werden.
Und zwar, okay, nicht gelungen.
Nein, es ist nicht ganz gelungen. Also, weil bei uns haben sie die Strasse umgebaut, also die Strasse neu gebaut, und da hat es ganz viele Gastarbeiter aus Italien gehabt. Und ich durfte mich zu denen in die Baracken und denen zuschauen und helfen ein bisschen beim Arbeiten. Und das habe ich irrsinnig gefunden. Ich wollte ein Italiener werden.
Okay, aber, du bist überhaupt von dir immer weggegangen. Aha, gut,
wie?
Klar, ja. Aber du bist ja vor allem Anfang an weggegangen, übrigens wie dein Held in deinem Buch, weil deine Eltern eben offenbar anders beschäftigt waren mit so einer Nachbarin, eine Mentorin, die dir alle die geheimnisvollen Sachen hat machen lassen, hat malen machen lassen und so weiter und so fort. Das ist so der Ort gewesen, wo du dich als Persönlichkeit hast können frei entwickeln.
Also ein Teil davon, also ich muss sagen, fairerweise, es kommt beim Buch vielleicht nicht so raus, aber meine Mutter hat auch eine sehr wichtige Rolle gespielt. Sie hat eher komplementär dann eigentlich die Kinderwelt bei mir gefördert. Also die Fantasie, die Kinderfantasie. Und eigentlich mit dem ein kleines Gegengewicht gegeben zu dem anderen, den ich eben von dieser älteren Dame mitbekommen habe, nämlich eben philosophische Sachen, kulturelle, spirituelle Sachen, also Themen, wo sie mich ganz gnadenlos drangenommen hat. Und ich einfach wirklich zum Teil natürlich massiv überfordert gewesen bin, aber doch eigentlich so in Flammen gesetzt, dass ich einfach mehr wissen. Dort hat es angefangen, dass ich einfach wollte, mehr wissen. Ich habe immer mehr dahinter gesehen. Und meine Mutter hat mal etwas wirklich Tolles gesagt, wie sie das ja auch beobachtet hat, wie ich da natürlich schaurig dran gekommen bin und gefordert war. Hat sie mir immer gesagt, bevor du dich entscheiden, wenn du etwas anschaust, wie das ist, ob das wichtig ist, ob das gross ist, ob das von der Bedeutung ist, lauf ein paar Mal rundherum. Weil du wirst vielleicht sehen, dass hinter dem steht etwas, was viel wichtiger ist, viel grösser ist und viel, aber von der Perspektive her siehst du es nicht. Und das ist einfach so wichtig. Das halte ich mich. Ich laufe einfach wirklich um und forsche und frage und warte mit einer Antwort eigentlich meistens, bis sie sich selber gibt.
Der Armando Hector Ruiz, der wächst auf, ist ein Argentinier in Buenos Aires, und du beschreibst Argentinien, vor allem Buenos Aires, mit sehr viel Detail, musst das wirklich sehr gut kennen. Aber der kommt dann nach Zürich, Anfang 70er Jahre, und dort beschreibst du die Szene dann, wie sie war im Niederdorf, an der Riviera, im Odeon. Und dann das Gefühl, erfahre ich auch etwas über dich, wie du da warst. Und dann, wo du angefangen hast, Musik zu machen, hast du deine Musik, die eigene Musik, als Kiffermusik bezeichnet. Also erfahrt man etwas, dass du eigentlich dort Teil von dieser Jugendszene warst im Niederdorf. Ist das richtig?
Ja, absolut, absolut, mit Leib und Seele. das ist ein wichtiger Teil gsi. Ich bin heute sehr froh, dass ich nie in die ganz schwierige Situation komme mit den schweren Drogen, weil das hat ja dann natürlich auch eskaliert, dass ich dann eben durch die Musik eigentlich und ganz ehrlich gesagt auch durch meine Frau, die ich dort schon kennengelernt habe, sind wir irgendwie wie ein Päckchen gewesen, ein Dreierpäckchen, meine Frau, die Musik und ich. Und das hat uns wirklich gestärkt und hat uns da durchgetragen und hat uns eigentlich all das geniessen lassen, was wirklich irrsinnig schön war. Farbig und alles war möglich gewesen. Und es war einfach wirklich eine schöne Zeit gewesen. Hat uns das geniessen lassen, ohne dass wir drin versunken wären.
70er Jahre ist ein ganz spezielles Jahrzehnt gewesen, musikalisch, und da ist eine neue Musik aufgekommen, die hat zum Teil geheißen New Age oder World Music oder neoklassische Musik. Wie hast du denn deiner Musik selber gesagt, wie hast du sie verkauft, den Plattenfirmen, am Anfang, wo das wahrscheinlich mit grossen Augen und Ohren zur Kenntnis genommen haben?
Ja, also es ist so gewesen, dass sie eigentlich mir am Anfang, ich hatte dem eigentlich gar nichts wollen, keinen Namen wollen geben, weil das ist für mich einfach Musik gewesen, die Musik, die entstanden ist, aus Kollaborationen, oder? Ich muss immer wieder sagen, Musik machen ist ein soziales Projekt, man macht etwas miteinander. Und durch das habe ich immer gefunden, dass da kommt so viel von den anderen auch, das kann man irgendwie nicht in eine Kategorie hineindrücken. Und dann habe ich aber natürlich gemerkt, dass das Medien einfach machen und Plattenfirmen dienen den Medien dann zu.
Das hat aber haben die dir sofort offene Türen gemacht? Also sofort hast du können
nein, kommen nein.
Und gesagt, da kommt etwas Neues, das müssen wir doch unbedingt haben.
Oh nein, im Gegenteil.
Und dann hat er aber noch einen komischen Namen. Vollenweider ist wahrscheinlich für amerikanische Ohren nicht ganz so einfach.
Ja. Nein, das ist, am Anfang haben alle gelacht. Und am Anfang haben alle, auch die von den Plattenfirmen, mein Freund Hugo Faas, der ist mit einem Demobändli, all die Plattenfirmen abklappern und hat einfach im Prinzip nur Absagen bekommen. Die haben sich das nicht können vorstellen, dass das, irgendwie eine Zukunft hat in ihrem Sinn. Also eine ökonomische Zukunft.
Ja, und wie bist du mit dem umgegangen? Das ist ja relativ lang gegangen. Doch ein paar Jahre, glaube ich, oder?
Nein, es ist eigentlich, alles hat eigentlich geändert. Wir haben eine eigene Plattenfirma, wir haben eine ganz kleine Plattenfirma gefunden, die das rausgeben wollte, und wir haben dann selber noch viel gemacht. Und dann haben wir wir haben damals nur Vinyl produziert, wir haben mal ein paar hundert gemacht. Und eine Platte ist dann zu einem Radiojournalist, Achim Hebgen, in Baden, also Baden-Baden, dort, SWF, SWF 3.
SWF hat es geheissen, damals. Jawohl.
Ja, genau.
Heute heisst SWR,
genau.
Jawohl.
Jawohl. Und er hat eine Radiosendung gemacht und dort sind die Telefonleitungen zusammengebrochen, weil die Leute so dermassen heftig reagiert haben und dann wollen wissen, was das für Musik ist. Und dann haben wir über Nacht quasi 10'000 von Platten verkauft in Deutschland. Ja, und dann ist es natürlich losgegangen. Da sind die Angebote gekommen und die Plattenfirma, die kleine, war völlig überfordert gewesen und hat dann müssen zwangsläufig einverstanden sein mit dem, dass wir dann doch mit einem grösseren gönnt. Und das war dann CBS gewesen damals, wie heute Sony ist.
Da sind wir. Aber wie hast du es geschafft, 1981 mit dieser Musik als Montreux Jazz Festival zu kommen, mit 26 Jahren? Der Claude Nobs hat der wirklich offene Ohren gehabt. Deine Musik, deine New Age Musik, nennen wir es jetzt immer noch so,
lieber
die
nicht,
an das Jazz Festival zu bringen. Nein, wie willst du es denn du sagen? World Music ist ja der andere Begriff, der sich ein bisschen durchgesetzt hat.
Ja, lieber, wenn schon, dann lieber das. Instrumentalmusik.
Ja, das ist ein bisschen allgemein. Du bist an ein Jazz-Festival gegangen. Hast du nicht gedacht, da bist du am falschen Ort? Obwohl, man muss sagen, kurz darauf runter, sind deine Platten auch beim Billboard, wo dort die grossen Charts sind in Amerika, auch unter anderem in der Jazz-Kategorie, neben Pop und Crossover und Klassik, sind die ganz weit vorne gewesen. Aber eigentlich ein Jazz ist es ja nicht, oder?
Ja, weißt du, es war eine wirklich tolle Zeit gewesen, weil man hat das eigentlich dort wie, man war ein bisschen überfordert gewesen. Es hat so viele neue Strömungen gegeben, dass eigentlich, also die Kategorien längst nicht mehr alles haben können abdecken. So haben wir ja eben, wir sind quasi in mehreren Charts auf Platz 1 gewesen, wo sich völlig widersprochen haben, sogar klassisch Crossover. Und das ist völlig unerklärbar gewesen, und zwar über Wochen. Und irgendwie haben sie einfach nicht gewusst, wo sie die Musik sollen herentun. Und New Age ist eigentlich erst viel später entstanden. Und dort, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat uns mehr geschadet als genützt. Weil plötzlich haben die Leute das Gefühl gehabt, das ist New Age, das ist nichts für uns. Weil sie es verglichen haben mit anderen, die auch unter dem Segel gelaufen ist, unter dieser Flagge. Und das hat natürlich wieder ganz viele Leute ausgeschlossen. In unseren Konzerten sind wirklich von Kleinkind bis zu Grosseltern alles Leute gewesen, auch Punks und Rocker und alles Mögliche sind im Publikum gesessen. Das ist die schöne, wirklich schöne Zeit gewesen, wo einfach alles offen war und
niemand aber es war ein riesen Erfolg. Du hast ja den wichtigsten Ort gespielt, Radio City Music Hall in New York, Carnegie Hall, Universal Amphitheater in Los Angeles oder in Albuquerque auch, Open Air. Das ist ja eine Welttournee von Zehntausenden von Leuten. Bist du plötzlich mit dieser Musik angekommen und die sind in deine Konzerte geströmt? Also in doch relativ dann kurzem Zeitraum, wenn man anschaut, von Zero zu Hero, wenn man es jetzt einfach sagen will. Und so Weltklasse. Oder mit einer Musik, die man nicht erwartet hat, die eben nicht die gängigen Strömungen, die man kennt hat seit den 60er Jahren, dass eben Rock entsprochen hat oder Pop entsprochen hat, sondern etwas Neues war.
Weißt du, es läuft eigentlich unter dem Motto, am richtigen Moment, im richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort sein. Und das Richtige machen.
Das habe ich mir auch gedacht, genau so.
Ja, nein, das ist das, ja. Ich muss ganz ehrlich zugeben, das ist einfach so perfektes Timing gewesen, weil die Leute haben einfach ein bisschen die Nase voll von diesen Kopien. Alles hat gleich getönt. Es ist irgendwie einfach ein bisschen eine Ratlosigkeit in der Musikwelt entstanden. Und wir können dort voll profitieren, auch dass nicht gesungen worden ist, weißt du? Das ist einfach, dass es eine Musik war, die auf eine Art ein bisschen war, wie ein Playback von einem Song, wo niemand singt. Wir können dazu singen, wir können dazu tanzen. Und das haben auch hunderte, tausende Leute haben uns geschrieben, was sie dazu machen und haben uns Bilder geschickt und Videos, wie sie tanzen dazu. Das hat sie animiert, durch das, dass dort nicht jemand war, wo der Big Star ist, wo man muss jetzt toll finden, sondern es war eine Musik, die man nicht gewusst hat, wie sie gemacht wird. Weil niemand hat gewusst, auch die Harfenisten haben nicht gewusst, wie ich das mache, weil meine Technik so anders war. Sie haben mir zugeschaut und gesagt, hey, das geht gar nicht. Und in dem Vakuum eigentlich haben wir können extrem den Freiraum nutzen und profitieren von dem, dass das so offen war.
Also, grossartige Karriere hast du gehabt. Grammy Award dazu, natürlich World Music Award, andere Grammy-Nominationen. Die letzte 2007. Dann irgendwie ist aber eben am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt, ist dann irgendwie zu Ende gegangen. Hast du das gemerkt gehabt? Dass man plötzlich das Gefühl hat, das haben wir jetzt ein bisschen gehört und es geht ein bisschen in eine andere Richtung.
Also, es hat ein bisschen eine andere, das mag schon auch ein Grund gewesen sein. Aber es hat auch eine andere Ursache gehabt. Ich habe natürlich irgendwann das Bedürfnis gehabt, ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen von den Sachen an. Und ein bisschen anspruchsvollere Sachen sind entstanden. Ich habe ja das nicht alles, das ist ja nicht das Resultat von dem, ich wollte jetzt das und das machen, sondern es entsteht irgendwie. Und das habe ich eigentlich auch immer gepflegt, dass ich nicht.
Was heisst anspruchsvoller?
Ja, einfach, weißt du, mystischere Themen zum Beispiel und schwierigere Arrangements. Ich weiss, zum Beispiel habe ich ein Stück auf dem Album Book of Roses, wo voll ganz mystische Sachen ist, habe ich ein Stück mit einer mongolischen Vokalakrobatin, Senko Namchilak. Und die singt zum Teil so hoch, zum Teil geht sie aus dem Hörbereich raus, wie ein Vogel, es tönt auch wie Vögel, die im Himmel verschwinden. Und teilweise aber auch wie ein Urschrei, weißt du? Also wirklich richtig, wow. Und Das war jetzt zum Beispiel too much für die Amerikaner, für das amerikanische Publikum. Da haben sie
Angst bekommen. Gehört. Musik, die man nicht gehört, ist, das sagst du selber, nein, das ist keine Musik.
Nein, sie haben, hat sie schon gehört, aber eben die Schrei, die sie dann gemacht hat, das ist, es ist ganz interessant und wirklich ja, kann man sagen, sehr tief berührend gewesen, aber für gewisse Leute ist es dann, hat es die Plattform von der Unterhaltung dann doch so fest verlassen, dass sie irgendwie gefunden haben, ja, das ist jetzt nicht für sie. Und mir ist das aber eigentlich, hat das nicht so etwas, ja, das hat mich jetzt nicht so berührt, weil ich gefunden habe, es gibt ja genug von den anderen. Wir haben so viele Platten gemacht mit dieser anderen Musik. Und die ist ja immer noch gelaufen. Also, die, wir haben noch heute. Da, wir haben immer noch.
Du lebst noch von den Tantiemen. Du hast 18 Alben, 15 Millionen Tonträger. Also, die Tantiemen fließen sogar in der heutigen digitalen Zeit immer noch reichlich, Andi.
Also, ja, schon.
Das ist gut. Ich finde es grossartig.
Es ist alles anders geworden mit dem Streaming, weil das natürlich irgendwie ganz anders jetzt aufgelöst wird. Aber wenn ich jetzt nur von dem ausgehe, dass es immer noch einen Haufen Leute gibt, die das hören, dann muss ich sagen, freut es mich natürlich mega. Jetzt abgesehen von dem, dass wir leben davon, ist es natürlich ein unglaubliches Glück.
Und jetzt eben hast du andere Sachen gemacht, unter anderem über das Buchstaben, über das werden wir sicher noch ein bisschen detaillierter reden. Machen wir zwischen deiner Musik. Was ist der erste Titel, den du mitgebracht hast?
«The Beat of Black Wings» von der Joni Mitchell, wo ich finde...
Jetzt muss ich aber gleich gerade noch etwas fragen. Wieso Joni Mitchell? Weil mit ihr hast du, glaube ich, nie etwas zusammen gemacht, oder?
Leider nicht, ehrlich gesagt. Sie hat mir einmal angerufen. Ich war im Tourbus für eine extrem heavy Tour. Und sie hat mir angerufen und wollte etwas machen. Und ich musste absagen. Das hat mich sehr, sehr gefreut.
Du hast mit sehr vielen anderen...
ganz grossartige...
Ja, du hast mit sehr vielen anderen hast du das Sachen zusammen gemacht. Bobby McFerrin, Carly Simon, Zucchero, Angelo Branduardi, Luciano Pavarotti, Brian Adams und viele mehr. Welche Person von denen hat dich eigentlich am meisten beeindruckt?
Das kann ich jetzt fast nicht sagen, weil die sind so verschieden. Kannst du mal die Liste nochmal ablesen? Die sind so verschieden.
Bobby McFerrin, Carly Simon, Zucchero, Angelo Branduardi, Luciano Pavarotti, Brian Adams.
Ja. Also verschiedener geht's nicht. Jeder hat etwas ganz Eigenes mitgebracht und hat und da gibt's natürlich ganz viel, wo man nicht so kennt, wo man eine tiefe Freundschaft sich entwickelt hat, eben auch aufgrund von der Musik.
Also lassen wir uns jetzt mal Joni Mitchell an, reden nachher weiter mit dem Andreas Vollweider.
Oh,
rede mit dem Andreas Vollenweider, der 15 Millionen Tonträger verkauft hat. Andreas, ich frage mich schon längere Zeit, was hörst denn du heute für Musik? Was ist das für ein Stil? Was sind das für Interpreten, Künstler?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich höre nicht so viel. Und wenn, dann muss ich es also im Auto oder ich will einfach dann hören. Oder? Ich sage lieber ruhig. Wenn, also ich kann nicht gerne, wenn hinten dran etwas läuft. Das
wenn deine Musik läuft, ist ja meistens ruhig. Bei deiner Musik wird man ja nicht so nervös, ja. Oder? Also der Stil von deiner Musik. Also gut, du bist jetzt der, der vielleicht ein bisschen zu viel Musik gehört hat, andere Musik gehört hat, wo es ein bisschen ruhiger. Vor allem hast du dann auch ruhiger haben mit Konzert. Das letzte Konzert war 2011, also vor 10 Jahren, hat dann nochmal einen grossen Auftritt gegeben in Montreal am Jazz Festival, 30 Jahre nach dem ersten grossen Auftritt. Warum denn? Warum hat es aufgehört, Andreas?
Ja, ich muss sagen, ich habe, weißt du, das Buch ist eben schon urlang, wenn jetzt du von 15 Jahren geredet hast, ich weiss gar nicht, ob das wirklich, ob man das eben so sagen kann. Kannst
du es irgendwo gelesen? Wie viel ist denn gewesen?
Es ist einfach so, seit ich mich zurückerinnern kann, auch schon bereits in Kindheit, sind das Fragen gewesen, die ich in dem Buch versuche, nachzugehen. Fragen gewesen, die mich beschäftigt haben. Und ich habe einfach gewusst, einmal muss ich das einfach richtig machen. Ich habe probiert, ich habe geschrieben unterwegs, im Flugzeug, und im Hotel und irgendwie auf den Knien, Laptop. Aber es ist einfach irgendwie, die Fokussierung ist einfach doch nicht möglich gewesen. Und dann habe ich gewusst, ich muss Platz machen für das. Oder ich muss es vergessen. Ah ja, und dann habe ich gewusst, Montreux, der Claude hat uns eingeladen und ich habe, also Claude Nobs, und ich habe dann gefunden, das ist jetzt ein guter Moment, zum wirklich nachher in das Projekt wirklich voll eintauchen.
Aber was hast denn du für Erwartungen? Heute werden jeden Tag fast Tausende von Büchern neu auf den Markt kommen. Wenn man mal an der Frankfurter Buchmesse war, dann wird es einem extrem schwindelig und da muss man rausstechen. Da kommst du, der einen Ruf hat als Musiker mit einem 416 starken Roman und dem Titel «Im Spiegel der Venus». Widmet dem 10 Jahre, dann musst du spezielle Erwartungen haben, was das dann auch macht.
Eigentlich, also Erwartungen habe ich nicht, aber ich habe natürlich Hoffnungen. Ich hoffe, dass ich mit dem, die Themen, die ich da behandle in dem Buch, dass ich andere kann, anregen dazu, diesen Fragen nachzugehen. Wieso ist es, wie es ist? Wie entsteht Wirklichkeit? Was ist am Anfang vom Anfang vom Anfang von Wirklichkeit? Fängt das dort an, wo ich es sehe, wo ich es anlangen kann, wo ich es kaufen oder verkaufen kann? Oder fängt das vorher an? Und wenn ja, wo? Und was ist meine Rolle in dem Entstehungsprozess von Wirklichkeit? Wo fängt es bei mir an? Und ich habe da wirklich etwas ganz Schönes gesehen vor 2 Tagen, die Inauguration von Biden. Da hat es eine junge, schwarze Frau gehabt, 22, die hat ein Gedicht vorgelesen.
Großartig.
Unglaublich, etwas vom, absolut. Und nachher habe ich ein Interview gehört von dieser Frau, von dieser jungen Frau, die gesagt hat, sie gefragt wurde, wie sie zum Schreiben gekommen ist und so. Und sie hat dann gesagt, dass sie eine Sprachstörung hatte. Bis vor wenigen Jahren, ich glaube 2 oder 3 Jahren, hat sie gar nicht richtig können reden. Und die hat das Gedicht vorgetragen, ohne einen Unterbruch, weißt du? Also du hast es ja wahrscheinlich gesehen.
Ja, klar, logisch. Oder? Und ich habe es mehrfach angehört. Ja. Es ist ja hochgelobigt worden als Zeichen. Also Frau, schwarz, und jung und dann
unglaublich.
Und man hat gemerkt, an dem Tag sowieso, wo man das Gefühl hatte, der Albtraum ist jetzt vorbei und dann kommt noch so eine frische, offene Person.
Es ist unglaublich.
Hat einem gerührt. Und das ist ja eben das, was du in deinem Buch beschreibst. Die Leute werden gerührt. Man kann auch gerührt werden von jemandem, der redet. Und nicht nur jemand, der Musik macht.
Ja, aber das Interessante am Ganzen ist eben dann gesagt worden in dem Interview von ihr. Sie hat beschrieben, dass sie die Sprachstörung, die sie hatte, sie hat gewisse Sachen nicht sagen können, hat sie eine Blockade gehabt, ist einfach nicht gekommen, dass sie die überwunden hat durch einen ganz bestimmten Prozess. Und zwar hat sie sich vorgenommen, nur zu schreiben, was sie wirklich ganz tief will. Was wirklich tief in ihre, aus ihr herauskommt. Und dass mit einer so eine, dass man hat müssen eine unglaubliche Überzeugung haben bei ihr schon. Im Inneren, in ihrer Gedankenwelt. Und mit dem hat sie, das hat sie so intensiv betrieben mit dem Wort, dass die Worte wie von selber rausgekommen sind. Und anfangen haben selber reden. Und sie die Probleme können, überwinden, die Blockade niederreissen. Und hat, ich meine, es ist unglaublich, wie die das vortreten hat. Ohne einen Fehler, ohne einen Versprecher. Und vor 2-3 Jahren hat sie noch gar nicht können reden. Das sind eben das, das ist das, um das es geht in diesem Buch. Es geht darum, dass alles innen anfängt. Alle Anfänge von Anfang von Anfang sind inwendig, sind geistig, sind, und am Schluss hat sie gesagt, der letzte Satz ist der stärkste, hat sie gesagt, wir werden aus dem Schatten können rauskommen, wenn wir den Mut haben, das Licht zu sehen. Und wenn wir den Mut haben, das Licht zu sein. Also, das fängt bei uns inwendig an. Evolution fängt, ist ein geistiges, hat einen geistigen Anfang. Alle. Ob es ein Eidechsen ist oder ein, was auch immer, eine Pflanze. Alles.
Und jetzt sind wir in einer ganz speziellen Zeit. Genau, wir sind in der Corona-Zeit und du hast das eben im Interview gesagt, die seelische Stabilität ist in Gefahr, das erleben wir alle. Und dass du gewisse Leute auch verunsichern. Du bist, wie man hört, du bist sehr stark esoterisch, auch angehaucht. Jetzt viele Esoteriker oder Leute, die in die Richtung gehen, driften dann gerade in dieser Zeit ab Richtung Verschwörungstheorien. Ist das bei dir auch der Fall?
Nein. Also ich muss das gerade dementieren. Wenn du mich in eine Beziehung bringst mit Esoterik, dann musst du mich auch mit Exoterik in Verbindung bringen. Und Esoterik ist das, was wir nicht kennen, das aussen dran. Und Exoterik ist das, was wir kennen. Und ich beschäftige mich mindestens so fest, wenn nicht noch mehr, mit dem, was wir kennen, mit dem, was wir drin sind. Ich habe meine Füße wirklich mega am Boden. Und die Esoterik ist aber ein ganz wichtiger Bereich. Die Esoterik ist der Bereich, wo wir müssen uns beschäftigen damit, wenn wir wollen, etwas lernen, etwas über das herauslernen, wo wir wissen schon.
Die Esoterik
beschäftigt sich mit dem grösseren Überbau.
Aber in dieser Zeit, wo wir jetzt sind, in dieser Zeit, eben in dieser ganz speziellen Zeit, dass eben viele Leute, wo du das Gefühl hast, die sind offen gegenüber Einflüssen von außen oder von innen, dass die dann den Boden von der Realität verlieren und eben diesen Verschwörungstheorien anfallen und dann auf die Art und Weise versuchen, mit dem umzugehen, eben auf das wir nicht so ganz gute Antworten haben.
Nein, das ist ganz, ganz niederschmetternd. Es ist auch unglaublich, es natürlich geht ganz auch in das, warum der Trump so hoch raufgekommen ist. Das sind, Menschen machen sich eine Realität und kleben nachher an dieser fest und hören auf, das ganze Bild, sich im ganzen Bild hineinzusehen. Das ist mir so wichtig, dass man sich immer wieder ins ganze Bild hineinnimmt. Und also manchmal habe ich da auch Freunde von mir, die haben mich schon schockiert mit so Aussagen, wo eben so Verschwörungsaussagen, wo ich müssen sagen, mein Gott, was ist denn da passiert? Ich finde, es gibt ein paar Sachen und die gehören auch in eine geistige oder seelische oder emotionale in einem Bereich und das ist, wir lernen sehr viel. Wir werden auf uns selber zurückgeworfen. Wir lernen wie zum Beispiel eben auch schätzen, was wir bekommen haben als das Leben, das wir bekommen haben, zum Ausführen, zum einen Sinn geben, zum etwas daraus machen. Wir lernen aber auch, wie wichtig dass es für uns ist, andere Menschen um uns herum zu haben, dass wir Leute vermissen. Ich vermisse meine Kinder wahnsinnig. Und meine
Enkelkinder, das ist gar
unglaublich.
Nein, wir müssen nicht mehr sehen.
Im Moment müssen wir einfach, nicht mehr, aber einfach ganz vorsichtig mit Distanz und so. Das ist natürlich schrecklich. Weil wir haben da eine Disposition, wo es nicht förderlich wäre. Jetzt insbesondere mit dieser mutanten Situation, tun wir jetzt einfach vorläufig ein bisschen aufpassen.
Du bist ja von Stefan nach Zürich gezügelt, oder? Das ist ja auch ein Zeichen, weil eben die Altstadt von Zürich, wo in deiner Jugend im Zentrum standen ist, nach all diesen vielen Jahren. Und da gibt es keine Möglichkeit, dass du eben mit der nötigen Vorsicht, was ich absolut richtig finde und wichtig finde, kannst mindestens mit deinen Kindern mal eben auf Distanz ein Gespräch führen und vielleicht Enkel aus Distanz
erleben. Mal, das machen wir. Das machen wir schon. Also, weißt, ich habe ein Zelt aufgestellt im Garten.
Aha, cool.
Dass wir können einfach, ich habe dann schon Ideen. Ich finde, die Leute, die jetzt keine Ideen haben, die sind wirklich schlecht dran. Weißt, keine Inspiration.
Und du hast Ideen. Du hast Ideen.
Ich habe Ideen. Ja,
online Mini-Konzert. Plötzlich macht er wieder Konzert. Der Andi nach all dem. Ja, gut, das Buch ist jetzt abgeschlossen, oder? Ist klar, das ist jetzt auf dem Markt. Und gibt, glaube ich, sogar eine englische Fassung bald einmal. Jetzt hast du wieder Zeit zum Konzert machen. Wie läuft das? Wie viele Leute haben das begriffen, dass man da kann sich zuschalten kann? Was hast du für Resonanz?
Ja, das ist, also ich meine ganz ehrlich, das ist unglaublich. Also das ist, das sind bis 50'000 hören das und ich habe jetzt 10 gemacht, 11 habe ich jetzt gemacht und das sind unglaublich viele Kommentare, also wo so berührend sind und wo wirklich von sich ausschreiben über ihre Gefühle. Und ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, dass ich habe den Begriff virtuell habe ich völlig neu müssen definieren. Es ist unglaublich, wie das möglich ist, eine Nähe zu empfinden zu diesen Leuten, wenn ich spiele. Das hätte ich nie gedacht. Das habe ich völlig unterschätzt. Das ist wirklich eine Nähe. Und es geht eben um das, was ich vorher gesagt habe, wegen dem, dass die Leute die Musik bei sich daheim nochmal neu machen, mit ihrem Engagement, mit sich in die Musik eintauchen. Leute, die das nur oberflächlich hören, haben das ein bisschen weniger, aber Leute, die wirklich in die Musik eintauchen, so wie ich das mache beim Spielen, die schreiben dann die Kommentare. Also das ist wirklich unglaublich.
Improvisierst du da in erster Linie während deinem Konzert?
Ja,
oder hast du das ein fixes Programm?
Nein. Nein, ich kann das gar nicht, weil ich mich an das gar nicht erinnere, genau, wie die Stücke gehen.
Das ist ja genau wie beim Armando. Er macht das auf dem Cello, hast du natürlich nicht als Harfenspieler können bringen. Cello ist etwas, was ganz nah ist, oder? Da dein Held in Armando, Hector Ruiz und so, wo auch improvisiert, wo dann am Schluss ganz überrascht ist, was da alles rauskommt. Das passiert dir heute jetzt auch noch, während du das jetzt im Internet anbietest?
Ja, also ich tue natürlich, die Musik ist immer entstanden aus Improvisation. Wir haben immer einfach gespielt, stundenlang gespielt mit der Band oder allein. Und aus dem sind dann die Stücke entstanden. Haben sich fast wie von selber gemacht. Und das, was dann stark war, ist geblieben und das andere ist weggefallen dann. Und so mache ich das heute noch. Also wir haben jetzt das neue Album Quiet Places ist mit der Isabel Gehweiler, eine fantastische Cellistin, die unglaublich gut kann improvisieren. Also das ist unglaublich. Und
das hören wir jetzt, glaube ich, gerade noch zum Schluss.
Gerade noch mal. Oh, hast du das noch drin?
Ja, das haben wir doch. Fields of Blue. Aber noch mal ganz kurz. Musst du vielleicht noch sagen, wo man das kann, eben im Internet hören, wo man das kann abladen?
Was meinst du jetzt? Also die Musik oder?
Eben da deine Mini-Konzerte.
Ah, das läuft unter Mini-Konzert. Mein Name Mini-Konzert oder Live at Home. Home. Mein Name, da kommst du automatisch drauf. Ja.
Also ich muss sagen, dass Quiet Places haben wir gehört, Gabriela und ich. Und am Anfang haben wir uns ein bisschen reinhören. Und je mehr wir reingehört haben, desto grossartig haben wir gefunden. Dann haben wir geschaut, wer spielt denn da alles mit? Und dann ist eigentlich fast immer nur der Andreas Vollmeier, der verschiedene Instrumente spielt. Schon fast wie der Prinz, der glaube 11 verschiedene Instrumente spielt. Und eben noch die Isabel Gehweiler. Aber das hast du also wirklich grossartig gemacht und mit grossem Aufwand, Andreas.
Ja, also eigentlich ist alles ein bisschen eben auch aus Improvisation entstanden. Ich habe zum Glück ein Studio und Isabel ist zu mir gekommen, oder der Walter Kaiser, der hier und da mal auch mitspielt. Die sind bei mir gewesen und wir haben einfach gespielt. Und ich bin einfach auf Aufnahme gegangen und habe einfach das aufgenommen. Es war eigentlich nicht gross aufwendig gewesen. Das ist die einfachst produzierte Album, das ich je gemacht habe.
Und ist das bei einer grossen Plattenfirma rausgekommen? Oder dort bist du nicht mehr so ganz im Schwung, oder?
Ja, es ist natürlich, weißt du, heute gibt's das eigentlich Plattenfirmen, das verdunstet. Das gibt's bald nicht mehr. Es ist alles jetzt online und es ist alles Spotify und es ist alles Download, ist auch nicht mehr wirklich so. Darum haben wir auch aufgehört zu zählen. Also, weißt du, es hat immer geheißen, so und so viel Platten hat man verkauft und so, oder Tonträger. Das kann man heute gar nicht mehr sagen. Man kann es gar nicht mehr nachverfolgen. Das ist irgendwie einfach, es ist.
In einem Interview hast du gesagt, bin ich 67 und in 13 Jahren schon bin ich 80. Und das hat schon fast wie eine Bedrohung getönt. Und jetzt merken wir, dass wir dafür kämpfen, dass wir 80 werden können und müssen irgendwie den Virus bekämpfen und zurückdämpfen. Wie siehst du deine nächsten Jahre? Mehr als Musiker oder mehr als Schriftsteller?
Ich tue auch malen und ich habe einfach wahnsinnig. Ich bin fasziniert von dem, was von innen rauskommt. Und manchmal bin ich überrascht, was da alles drin hat. Aber manchmal braucht es halt eine andere Form, um das auszudrücken. Und das Schreiben ist jetzt wirklich eine neue Leidenschaft geworden, das muss ich wirklich sagen.
Und ich muss auch sagen, du hast also wirklich gut geschrieben, erstaunlich. Also man merkt, das ist sorgfältig auch nicht nur geschrieben worden, es ist auch recherchiert, hat viele Ortsbeschreibungen. Aber auch sonst, deine Sprache, muss ich sagen, Chapeau, die halten also mit vielen von anderen renommierten Schriftstellern von der Gegenwart. Da muss ich dir also ein Kompliment machen. Ich wollte eigentlich nur so ein bisschen reinschauen, aber ich bin hängen geblieben. Wirklich.
Ehrlich, also, das freut mich sehr. Du hast ja noch zwei, drei Alternativen
zum Lesen. Ja, gibt's klar. Ja, genau. Also, danke dir vielmal, dir alles Gute. Hab dir Sorge, der Familie, der Frau, den Kindern, den Enkel.
Ja, und jetzt lassen wir du dir auch und der Familie Schluss. Auch.
Ja, danke. Wir kennen uns auch ein bisschen privat. Man muss übrigens sagen, das letzte Konzert, oder eines von den wenigen letzten Konzerten, das du gegeben hast, du bei uns im Garten gegeben.
Ja,
wir haben dich gekauft malen. Wir haben dich mal gekauft. Nämlich an einem Rockbar-Anlass. Hätte man dich können kaufen können. Wir haben 20'000 Franken geboten. Natürlich sind sie nicht zu dir gegangen, zur Rockbar, zum Hilfswerk von der Lea Wieler nach Nepal und nach Tibet. Und dafür hast du dann für unsere Gäste im Garten ein grossartiges Konzert gegeben. Das ist absolut unvergessen. Danke vielmals für all das.
Danke.
Alles gut.
Danke
also jetzt viel Erfolg. Und das ist der Doppelpunkt, sein echter Doppelpunkt heute in der Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski. Thank you.
Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Im Radio 1 Kochmagazin rühren wir Brutzeln, rühren. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.